Ja, guten Morgen. Möchte heute Fortsetzung machen mit dem, was ich die letzten zwei Male angefangen habe, nämlich mit etwas Betrachten über die Gemeinde. Erinnert euch, was hatten wir schon hinter uns? Gemeinde als ewige Wahrnehmung, als ewiger Wunsch des Himmels, dann als zweites Gemeinde als Bausteine, als lebendige Bausteine. Bin ich laut genug, sonst mache ich das etwas dichter. Okay, jetzt besser? Gut, okay. Ja, Gemeinde als lebendige Bausteine haben wir vor 14 Tagen betrachtet. Wir dürfen lebendige Bausteine sein. Wir dürfen uns bauen lassen von Jesus Christus, der unser Eckstein ist, auf den alles aufbaut. Das ist so wunderbar, dass wir nicht auf unsere Kraft bauen müssen, sondern dass wir einen Grund, einen Eckstein haben, auf dem wirklich alles gebaut ist. Ja, und heute möchte ich in dieses Thema hineingehen, Gemeinde als Familie. Auch sehr wunderbar und sehr schön. Ich komme gerade von einem 2 Tage Kurzurlaub, wenn das so sagen darf, habe meine kleine Tochter und meine Frau gepackt und wir waren ein paar Tage in Potsdam. Also 2 Tage waren es ja nur. Und meine Tochter liebt so Schlösser und Kultur. Also haben wir einen Schlösser- und Kulturentrip gemacht. Zwei Sachen sind mir dabei aufgefallen, eine vor Ort und eine dann auf der Rückfahrt. Wir waren ausnahmsweise mal nicht mit dem Auto unterwegs, sondern wir waren mit dem Bus unterwegs, ganz entspannt angereist. Und vor Ort, als wir da am Freitag so von Schloss zu Schloss gegangen sind, und in Potsdam gibt es sehr, sehr viele Schlösser, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so eine Vielzahl gibt, Schloss Sanssouci und das neue Palais und wie sie alle heißen. Aber trotz aller Instandhaltungsmaßnahmen bleibt unterm Strich eins zu sagen, der Lack ist ab. Die Herrlichkeit ist vorbei. Und da werden Millionen in Instandhaltung reingesetzt und da ein Spendenaufruf und da ein Spendenaufruf, aber du siehst einfach, es ist vorbei. Und da habe ich mir nur gedacht, guck mal an, die Gemeinde Jesu besteht doch viel länger als so ein Schloss. Da steht er vielleicht seit 200 oder 300 Jahren und sucht schon nach Herrlichkeit. Aber das Schloss, das Jesus als Gemeinde gebaut hat, sein Wohnsitz auf dieser Erde, ist immer noch herrlich. Ich fand das so wunderbar zu merken, wow, da ist ein Baumeister, der etwas fertiggebracht hat, etwas fertiggestellt hat, das nicht von den Motten und dem Rost zerfressen wird. Die zweite Geschichte ist mir dann aufgefallen, als wir gestern sehr spät um 10:30 herum wieder in Hamburg waren und dann mit der S-Bahn zurückgefahren sind. Gut, der HSV hat gestern verloren. Von daher Gnade allen denen, die dann besoffen in der S-Bahn waren. Die mussten ihren Frust wahrscheinlich irgendwo neutralisieren. Aber so viel Menschen, die dort saßen, total einsam, sehr viele wirklich angetrunken. Ein paar junge Mädels, die vom Gespräch her, das man so mitverfolgt hat, irgendwo einen Sinn gesucht haben, noch nach dem Wochenende, geschweige denn den Sinn des Lebens. Und das fiel so in mein Herz, wer sagt ihnen die frohe Botschaft? Sie sind einsam, müssen sich trösten mit irgendwelchen nichts bringenden, nichtssagenden Dingen. Und diese zwei Gedanken möchte ich einfach mal so mit bewegen in diesen ganzen Ausführungen, wenn wir heute uns Gemeinde als Familie anschauen. möchte einige zentrale Bibelstellen am Anfang stellen, möchte einmal aus Markus 10, Vers 29 und Vers 30 lesen. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Christel, mir hat so gefallen, so die Einleitung mit Andreas und Pia, das spiegelt sich da so in Markus 10 wieder. Da verlässt man sein Haus, um für andere da zu sein. Danke, wirklich euch zwei. So, und was empfängt ihr aber wieder? Eine Familie mit vielen, die sich auch um euch kümmern und sorgen. So, wunderbar, das stellt sich Jesus Christus so vor. In Galater 6, Vers 10 lesen wir dann: Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Hausgenossen. Und in Epheser 2, Vers 20: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und da haben wir auch schon wieder den Bezug auf das letzte Mal, auf den Eckstein und auf die Bausubstanz einer Gemeinde. Nun, wenn wir Gemeinde als Familie betrachten, dann ist das heute gar nicht mehr so leicht. Wenn ich die Predigt vor, vielleicht 50, 60 Jahren gehalten hätte, wäre sie leichter gewesen, auch zu verstehen. Da hat man mehr noch in der Großfamilie gelebt und oft in einem Vier-Generationen-Haus. Alle waren zusammen und Familie wird heute ganz anders definiert als noch damals. Gerade im Großraum Berlin, wo wir jetzt eben waren, habe ich neulich einen Bericht gelesen, da werden Wohnungen gebaut, die keine Küche mehr haben. Ja, Christel, du guckst, das gibt's wirklich. Weil es ist keine Familie mehr, man muss sich nicht gegenseitig versorgen und dann sind irgendwelche Gutverdiener und die gehen sowieso nur essen. Also da gibt's tatsächlich schon Wohnungen ohne Küche. Könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber es gibt das schon. Von daher merken wir, wie sich auch die Werte, auch Familie, zusammen mal was essen, gemeinsam eine Nahrung einnehmen, da vielleicht über Familie sprechen, über die Dinge, die anliegen, auch im Alltag. Das fällt weg. Familie verändert sich total. Aber ich denke, wenn wir als Gemeinde, als Familie sprechen, dann dürfen wir gerne zu diesem alten Bild der Großfamilie zurückkehren. Ich liebe das ja. Also ich könnte heute gerne noch in einer Großfamilie leben. Leider sind meine Eltern schon tot, meine Großeltern noch viel länger. Aber ich freue mich, dass meine Kinder gerne bei uns sind und das könnte ich mir auch weiter gut vorstellen. In 1. Johannes, im 2. Kapitel von Vers 12 ab, lesen wir weiter: Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Hier beschreibt uns der Apostel Johannes so klar die unterschiedlichen Reifegrade, die wir in einer Gemeinde haben. So wie wir sie auch in einer Großfamilie haben. Das sind die kleinen Kinder, die da herumwühlen und einfach Leben reinbringen und Arbeit. Und das sind die gestandenen, kräftigen Männer, die die Ärmeln hochkrempeln. Und das sind die Väter, die Weisheit ausstrahlen. Und so darf es ja auch bei uns in der Gemeinde sein. Ja? Wenn wir uns Familie mal genau anschauen. Ab wann sagen wir denn Familie? Wenn Vater, Mutter, Kind ist, ne? Wie man so schön sagt. So, nur Vater und Mutter, ja, ist ein Paar. Auch schön. Aber ist nicht Familie. Und das ist ja das, was sich Gott ursprünglich wirklich auch für seine Gemeinde gewünscht hat. Familie. Da fangen zwei an. Gerade als ich reinkam, hieß es, ja, kennst du den und den, der hat hier die Gemeinde gegründet. Der Dieter Höppke. Ja, da fängt einer mal an. Und vielleicht sucht er sich einen zweiten. Und das Wunderbare ist, dass uns Wort Gottes schon sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Also, Christel, wenn wir zwei zusammen sind und wenn wir beten, ist Gott mitten unter uns, dann sind wir schon eine Mini-Gemeinde. Ne? Wo Menschen und Gott sind, ist Gemeinde. Ja? So ist Familie. Aber was kommt dann dazu? Dann muss irgendwann der Nachwuchs kommen. Familie muss sich vergrößern, muss sich vermehren. Das ist ein klarer Auftrag von Familie. Und das ist ein klarer Auftrag von Gemeinde. Und der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Der Missionsauftrag Jesu heißt nicht nur, dass die Heiden errettet werden sollen, sondern auch vor Ort angefangen werden sollen. Und gucken wir in Apostelgeschichte, geht hin und verkündet das Evangelium in Jerusalem, zu Hause, in Judäa, in der Nachbarschaft, in Samaria, bei den Feinden, könnte man fast so sagen, und bis an alle Enden der Welt. Wo fängt es denn an? Bei uns zu Hause fängt es an, dass wir Familie bauen. Und genau da ist die Schwierigkeit von Gemeinde. Es fängt bei uns an. Ich bin mit meinen Pfadfindern gerne unterwegs in der großen, weiten Welt. Und ab und zu sind das auch Missionseinsätze und so, wie wir jetzt in Rumänien hatten. Und es ist gar nicht so schwer, sich irgendwo mitten in einer Stadt in Rumänien auf dem Marktplatz zu stellen und das Evangelium zu verkünden. Es ist aber sehr schwer, das in deiner Heimatstadt zu tun. Ja. Weil dich da ja alle kennen, weil sie später über dich reden oder so. Aber trotzdem ist es ein Auftrag von Familie. Wie wird dieser Auftrag leicht? Indem wir erstmal anfangen, als Familie zu leben. Familie leben bedeutet Beziehung leben. Familie leben kannst du nicht, wenn Papa nicht mit Mama spricht und beide nicht mit den Kindern sprechen und die Kinder auch nicht mit den Eltern sprechen. Das klappt nicht. Beziehungen müssen gebaut werden. Ich muss ein Ohr für die Nöte des anderen haben. Ich muss mich um den anderen kümmern. Da sein für den anderen. Vielleicht ist das ein Geben und ein Nehmen. Die Eltern erst den Kindern. Wie viele Nächte habt ihr Mamas an den Betten eurer Kinder verbracht, wenn sie Fieber hatten? Und wie froh ist man, wenn man vielleicht im Alter mal Pflege kriegt, auch von den Kindern? Ich weiß, manche wünschen das ja gar nicht. Aber trotzdem ist es ein Geben und Nehmen. Ja? Wie schön ist es doch, oder? Ja? Das ist Beziehung. Und das klappt nur, wenn Beziehung gebaut wird. Leider haben wir ja heute eher dieses Beziehungsentfremdende da. Die Zeit nach dem Krieg, in dem der Aufbau war, hat das mit sich gebracht. Ein Denken, ein Handeln, das mehr mich als Individuum in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich kümmere mich um mich. Ich schaue erst mal, dass mir gut geht. Das war so über allem. Klar gab es dann die ersten Proteste. Wir denken an die 60er Jahre, wo dann die ersten Proteste dagegen aufkamen. Aber das hat sich irgendwo durchgesetzt. Alles ist unverbindlich geworden. Und das macht ja auch nicht vor unseren Gemeinden halt. Soll ich heute zum Gottesdienst gehen? Nee, um 7 ist Formel 1, gucke ich so gerne und dann schaffe ich es ja gar nicht mehr. Zum Beispiel. Ja? Oder viele andere Dinge. Oder heute predigt der und der, eigentlich mag ich den nicht. Nee, es reicht ja auch, wenn ich das nächste Mal gehe. Und ich glaube, die wollen heute den Haus- und Hoftag planen. Da bin ich mal besser nicht dabei, dann wusste ich von gar nichts. Ich übertreibe, ihr merkt das. Aber steckt das nicht so ein bisschen in uns drinnen? Dieses Unverbindliche, das nicht mehr Ja sagen und unser Ja ist ein Ja. Wir sind so individuelle Leute geworden und Selbstverwirklichung steht so über alles. Es hat sich im Grunde ein Leben nach dem Lustprinzip entwickelt. Und wenn der Prediger nicht mehr nach dem Mund predigt, dann ist er nicht unser Lieblingsprediger. Muss ich da nicht mehr hingehen. Ne? So, ja. Wenn er mir danach predigt, wie ich das gerne hätte, dann schaut er schon anders aus. Aber das ist nicht das, was Gott sich als Gemeinde vorgestellt hat. Gott hat sich Gemeinde als einen Leib, als etwas vorgestellt, das so eng miteinander verwoben ist und dies in dieser Beziehungsfähigkeit und in diesem Leben in dieser Beziehung für andere attraktiv wird. Ich erinnere mich an ein Gespräch, ich weiß nicht, ob man es Gespräch nennen kann. Ich war damals 12 Jahre alt und habe mich mit meinem Freund unterhalten. Und habe mich bei meinem Freund beschwert über die Bevormundung meiner Eltern.
Ich finde es aber richtig doof, dass ich immer um 8 zu Hause sein muss.
Und solche Geschichten. Ja. Und mein Freund hörte mir zu und mein Freund lebte in einem Waisenhaus. Und was er dann sagte, hat sich ganz tief, obwohl ich 12 Jahre erst alt war, in meinem Leben eingeprägt. Er sagte, ich wäre froh, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Dann wüsste ich, jemand kümmert sich um mich. Dieser lebendige Organismus Gemeinde, dieses Beziehungsgeflecht Gemeinde, das wir leben dürfen, ja, okay, das sagt manchmal, wo es lang geht. Aber das ist nicht schlimm, denn das ist ein Kümmern umeinander. Und das ist viel schöner, wenn wir uns umeinander kümmern, als diese individuelle Freiheit und am Ende sind wir doch traurig, alleine zu sein. Wer von uns möchte alleine sein? Eigentlich wollen wir es alle nicht und trotzdem sind so viel um uns herum in der Welt einsam und alleine. Und da fängt der Auftrag an, den wir als Familie, Gemeinde haben. Viele Gruppen, die es in unserer Welt gibt, leiden unter diesem Zustand. Ich habe euch vor einiger Zeit berichtet von dieser Forschung, die in Berlin stattfindet, über die Entwicklung der Jugend. Erinnert euch daran, sonst fasse ich es noch einfach mal kurz für alle anderen zusammen. Berliner Jugendforscher von der Universität Berlin, die ein neues Fach aufgelegt haben, das von der Bertelsmann Stiftung stark gesponsert ist, haben untersucht, wie wohl Jugendkultur und Jugendentwicklung in 10 oder 20 Jahren sein wird. Und man hat herausgefunden, es wird sehr schwer werden, geprägt durch eine falsche Reform, auch in unseren Schulen, durch eine Zunahme der Ganztagsschulen, fällt Wertevermittlung in anderen Institutionen weg. Mama kann wieder länger arbeiten gehen, Kind ist ja in der Ganztagsschule. Vereine, die auch Werte vermitteln, wie Teamfähigkeit, aufeinander achten, was du selbst im Sportverein hast oder was, haben Probleme, Nachwuchs zu kriegen, denn wenn das Kind um 5 aus der Schule kommt, vielleicht müde ist, dann fällt Vereinsleben weitgehend flach. Also konkurrieren Familie und Vereine mehr denn je an Wochenenden, wo sich meistens Familie durchsetzt, aber die Eltern dann oft schon so müde sind, dass auch keine wirkliche Wertevermittlung mehr passiert. Und so ist die Prognose dieser Institution, dass wir eine Zukunft haben, wo Kinder weniger von Werten geprägt sein werden. Erschreckend. Ganz, ganz erschreckend. Ja, und wenn wir das einfach mal so sehen, was haben wir denn gegen diesen Individualismus entgegenzusetzen? Wir haben als Gemeinde entgegenzusetzen, dass wir Familie sein dürfen und dass wir einander annehmen dürfen. Wunderbar. Ich möchte mit euch mal so ein paar Kernpunkte anschauen, was das denn bedeutet, so die Kennzeichen des Lebens in einer Familie. Die erste Gemeinde kannte eine verbindliche Zugehörigkeit. Wir lesen schon, als der Petrus gepredigt hat, was passierte. 3000 ließen sich taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan. War schon mal ein klares Kriterium, da war die Taufe und dann die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Frag mich bitte nicht, wie die das erfasst haben, ob die da Listen geschrieben haben oder ähnliches, aber die Bibel sagt uns, 3000 wurden dazugetan. Was war die Voraussetzung? Sie haben das Wort angenommen und sie haben sich taufen lassen. Klare Voraussetzungen. Ich entdecke aber mehr und mehr, dass in unserem Land und auch in weltweit gesehen sich Gemeindestrukturen entwickeln, wo es unverbindlicher zugeht. Wo, naja, nach einer Taufe gar nicht mehr so gefragt wird. Oder wann hast du dein Leben Jesus übergeben? Hauptsache, du sitzt im Gottesdienst. Es ist erschreckend, aber ich kenne diese Gemeinden und habe gerade vor 2 Jahren solch eine Gemeinde mal besucht in der Schweiz und ich war erschrocken. Aber es sind die Grundstrukturen, die uns die Bibel sagt. Apostelgeschichte 2, 28, 38, Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Ja? So die Grundwahrheiten, die Grundeckpfeiler, wie wir das letzte Mal ja auch gesehen haben, von Gemeinde. Und hinzugetan, allein das Wort spricht von einer Organisationsstruktur, oder? Also da gab's etwas, was organisiert wurde, wo klar war, wer dazugehörte und wer nicht. Wo hatte denn die erste Gemeinde ihre Schwerpunkte, ihre Beschäftigung? Wir lesen in Apostelgeschichte 2, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in Gebeten. Auch hier greife ich mal ein einzelnes Wort erstmal wieder raus. Sie verharrten. Sie blieben darin fest. Anfangen ist immer leicht. Die Länge macht die Last. So, jetzt haben wir Familie, Gemeinde. Wir haben, oh, welch eine Freude, Zuwachs. Aber jetzt heißt es, die Familie auch zu erziehen. Im Verharren an der Lehre, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, an den Gebeten. Immer wieder entdecken wir, dass da manche Gemeinden einfach in Schieflage sind. Dieses Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes, Gebete, das zeigt ja eigentlich die große Orientierung in dieser Welt. Ja? Gebet, das ist die geistliche Ausrichtung auf Gott und zu Gott hin. Brechen des Brotes, das ist diese Gemeinschaft miteinander, die wir auch haben, aber immer noch in Bezug auf Jesus Christus. Und dann das Wort Gemeinschaft heißt, wir dürfen auch ganz normal Gemeinschaft haben. Gut, ich habe mich gefreut, dass du hier denn am 18. die Grillparty angekündigt hast. Das ist Gemeinschaft und die brauchen wir, die ist so wichtig, dass wir uns auch menschlich austauschen können. Ich wünschte mir manchmal für mein Leben mehr Zeit, in der Welt zu sein. Bitte versteht mich jetzt nicht richtig, ich will nicht abfallen, ich will nicht ungeistlich werden, Im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich geistlicher werden kann. Aber ich wünsche mir manchmal mehr Zeit in der Welt, vielleicht in einem Sportverein oder beim Schachspielen mit Freunden oder was, ja? Und wo ich einfach mein Licht auf ganz natürliche Art und Weise leuchten lassen kann, ja? Warum denn nicht? Manchmal empfinde ich uns als zu abgesondert als Gemeinde. Aber Familie in sich ist wunderbar, aber Familie lebt immer auch in einer Gesellschaft und darf in die Gesellschaft reinwirken. Wisst ihr, wir waren 7 Kinder. Aber glaubt ja nicht, dass wir immer nur zu 9 gegessen haben. Nein, also sonntags waren wir meistens zu 15 bis 20 am Tisch gesessen. Das war ganz normal üblich, ja. Und in der Woche waren wir auch meistens so 12 oder 13. Denn wir hatten einfach unsere Freunde dabei. Und wenn mal keiner da war, wir lebten in Österreich an einer Ausfallstraße des Ortes Villach, wo es rausging zum Ossisee und Wörthersee, also die beliebten Urlaubsziele. Und vor unserem Haus war so ein breiter Grünstreifen, so 3-4 Meter Rasenstreifen. Und früher in der Zeit, als noch viel per Anhalter gereist wurde, sind dann einige abends da nicht weggekommen. Und was hat Mutter dann gemacht? Hat uns regelmäßig abends rausgeschickt als Kinder, hat gesagt, guck mal, wer da noch liegt, der soll reinkommen. Ja, die haben dann bei uns geschlafen, die haben mit uns gegessen, der eine oder andere hat 14 Tage seinen Urlaub bei uns verbracht und hat vielleicht Jesus kennengelernt, weil er mit uns als Familie dabei war. Das fand ich ganz normales Leben als Familie. Leben in unserer Gesellschaft und nicht abgeschottet. Und das empfinde ich, manchmal geht unseren Gemeinden ab. Manchmal sind wir so abgeschottet. Oh, schön, da kommt einer rein. Ja, Zufall, Glück, Führung Gottes, der hat ihn ganz doll geschoben. Aber vielleicht wäre es auch schöner, wenn du mal im Nähkurs berichtest, was du in der letzten Woche mit Jesus erlebt hast. Familie in unserer Gesellschaft. Klar, verharren in der Lehre der Apostel. Die Bibel sagt uns ganz klar, woher kommt der Glaube? Aus der Predigt, ja. So. Ohne Glaube werde ich Gott nicht erleben. Das ist auch klar. Das heißt, wenn ich dahin kommen will, in der Welt ein Zeugnis zu sein und geben zu können, wie ich gestern, nee, falsch, heute, gestern ist alt, Gott erlebt habe, dann muss ich glauben. Sonst erlebe ich ihn nicht. Und um zu glauben, muss ich an der Lehre bleiben, die mich speist. Also, wir müssen uns als Gemeinde erziehen, am Wort zu bleiben, einzuladen. Ich habe dich letzten Sonntag vermisst. Was war los? Warst du krank? Dann will ich mich um dich kümmern. Warst du deprimiert? Will ich mich auch kümmern. Warst du einfach nur faul? Ich will dich liebevoll ziehen. Ich finde das, es begeistert mich schon wieder, dass Jesus sich uns so vorstellt als Familie. Da steckt so viel Liebe drinnen. Oh, ich liebe Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 32 und Apostelgeschichte 5, Vers 12 sagt uns, sie waren ein Herz und eine Seele. Und eben in 5, 12, sie waren in Einmütigkeit zusammen. Zwei wunderbare Sachen. Wie wird man denn ein Herz und eine Seele? Wie wird man denn einmütig? Ich greife das Bild der Familie wieder auf. Durch Kommunikation. Wenn mir irgendetwas quer liegt, so über der Leber, und ich nicht mit dir darüber rede, dann wird sich das Geschwür hineinfressen. Aber wenn wir drüber reden, dann merke ich vielleicht sehr schnell, das war ja nur in meinen Gedanken. Vielleicht hast du ein unachtsames Wort gesagt, aber ja, ist ein böses Teil unserer Zunge, sagt uns auch schon Gottes Wort. Aber viel, viel sprechen wir unbedacht, was wir im tiefsten Sinne unseres Herzens aber nicht so meinen. Und der andere, dem war das sehr, sehr schmerzhaft und wir haben es nie aufbereitet. Und manchmal entdecken wir, dass über Worte, die ausgesprochen worden sind, 20 oder 30 Jahre später noch Missgunst oder Streit oder sonst was da ist. Wäre es gleich aufgearbeitet worden, wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Wir können über Kommunikation in Epheser sehr viel nachlesen. Nehmt euch mal den Epheser vor, das würde jetzt die Predigtzeit sprengen, aber Epheser 4 oder so könnt ihr wunderbare Sachen nachlesen. Das zweite, wie gesunde Beziehungen in einer Familie entstehen, ist durch gegenseitiges Wertschätzen. Was wäre, wenn die Kinder sagen, also nur Papa, also nur Mama, die haben mich zu versorgen und gehorchen? Nee. Wie würden sich Mama und Papa dann fühlen? Andersrum. Wie viele Kinder kriegen zu hören, du taugst doch nichts. Aus dir wird doch nie was. Wenn du dich jetzt nicht auf den Hosenboden setzt und das nächste Mal eine Eins nach Hause bringst, dann wirst du schon sehen, kriegst du nie einen Beruf. Ja, hört ihr lacht. Ich habe beruflich oft mit solchen Leuten zu tun, die niedergeknüppelt worden sind. Beides gibt's. Achten, wertschätzen, den anderen anerkennen, ist ganz, ganz essentiell, also ganz bedeutungsvoll, ganz notwendig, wenn wir als Familie zusammenleben wollen, wenn wir wachsen wollen. Und nicht nur dann, wenn einer etwas Großes getan hat. Ich achte dich, dass du heute Morgen hier bist. Und nicht im Bett geblieben bist. Wunderbar. Ich achte dich für die Kleinigkeiten des Lebens. In dem Wort ehren steckt etwas, den Namen des anderen groß machen. Auch das war heute Morgen schon ein Teil der Predigt. Du hast den Namen von Andreas und von Pia groß gemacht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, alle Ehre gebührt Gott. Ich bin absolut mit denen eins, als erstes Gott. Und ich habe mir auch angewöhnt, wenn man mich lobt, dass ich sage, oh, das kam von Gott, ich darf es weitergeben. Es ist in Ordnung. Aber die Bibel ist auch voll, dass auch wir Ehre empfangen dürfen. Ein Teil davon ist ja sogar, dass er uns als sein Bodenpersonal einsetzt. Er hätte Engel schicken können. Ich glaube, die einen oder andere Sache hätten die 10-mal besser hingekriegt als wir. Aber er hat dich und er hat mich geschickt. Und er will, dass du deswegen geachtet und geehrt wirst. Und lass uns mal so ein bisschen den Vorhang öffnen in der Bibel. Da steht der Satan vor dem Thron Gottes und beschwert sich über den einen oder anderen. Und Gott sagt, hey, hast du den gesehen? Meint den Hiob. Und ehrt selbst sein Geschöpf Hiob. Das ist etwas, was wir oft vergessen, Wertschätzung untereinander. Was wir aber auch vergessen und was auch zur Familie gehört, ist Rücksichtnahme. Nicht immer kann jeder so, wie du das möchtest. Wir haben uns so in Rollen hineinbegeben. Der muss so und der muss so und der muss so. Was wäre denn, wenn Andreas und Pia jetzt ausfallen würden? Ich hoffe, es wäre nicht so, dass dann alle böse auf euch werden. Aber das kann vorkommen in dem einen oder anderen Fall. Du hast es doch immer gemacht, das kannst du doch auch weitermachen. Rücksichtnahme heißt immer auch den anderen in seiner Situation sehen. Vielleicht gibt es Phasen, da muss der eine oder andere beruflich mehr arbeiten und kann sich plötzlich in die Gemeindefamilie weniger einbringen. Das heißt nicht, dass er die Gemeinde weniger liebt. Es heißt nur, dass er nur eine begrenzte Kraft zur Verfügung hat. So, was können wir tun als Gemeinde? Wir nehmen Rücksicht, wir sagen, ich merke gerade, du hast so viel zu tun, hast im Hauskreis erzählt, dass du eigentlich nie ohne 10 Überstunden in der Woche nach Hause kommst und kann ich dir irgendwelche Arbeit abnehmen? Kann ich für dich da sein? Oder wollen wir denn nicht mal gemeinsam beten, dass sich das auf der Arbeit wieder normalisiert für dich? Rücksichtnahme. Füreinander da sein. Wie schön, wenn wir das als Gemeinde dürfen. Und wisst ihr, welcher Bibelvers mir dann gleich in den Sinn kommt? Ja, der eine trage des anderen Last. Und was folgt daraus? An dieser Liebe, wie wir miteinander umgehen, wird die Welt wiederum erkennen, dass wir seine Kinder sind. Ich werde mal ganz klar, ganz deutlich, aber um das zu untermauern. Wenn ich mich mit meiner Frau streite, wenn wir gegenseitig nicht Rücksicht nehmen, wenn wir uns gegenseitig nicht wertschätzen, werden wir es schwer haben, auch eheliche Beziehungen zu pflegen, oder? Ich mag nicht mit jemand intim sein, mit dem ich mich gerade gestritten habe. Aber wo bleibt das Wachstum? Das heißt also, das ist entscheidend auch für eine Gemeinde, wie sie wächst, wie sie sich liebt, wie sie miteinander umgeht, wie sie Wertschätzung, wie sie Rücksichtnahme und wie sie auch Hilfsbereitschaft lebt. Der frühere Präses Ingolf Elzel, der ja 30 Jahre Leiter unserer Gemeinde war, der hat am Anfang seines Dienstes in Tostedt eine schwere Zeit erlebt. Ich weiß, wir waren da gerade ein Jahr in der Gemeinde, als das anfing. Junger Mann, 24 Jahre alt, stellt sich auf die Kanzel, predigt 5 Minuten, muss sich hinsetzen und die Predigt beenden. Das ging über 2 Jahre. Normalerweise hätte die Gemeinde doch dann sagen können, also weißt du, wir sind nicht viel, wir waren damals gerade so Mitte 30 Gemeindeglieder. Und dich sollen wir zahlen und du kannst deine Arbeit nicht leisten? Such dir doch einen anderen Job. Aber die Gemeinde hat genau richtig reagiert. Sie hat ihm durchgetragen. Ja, und wenn das mal schneller zu Ende war, okay, dann haben wir länger Gemeinschaft beim Kaffeetrinken gehabt. Und wenn es mal gut gedauert hat, haben wir gemeinsam Gott gelobt und gepriesen, dass da mehr Kraft da war. Und ich glaube, dass das der Grundstein war, dieses Miteinander, dieses ja Verflechten auch in schwierigen Zeiten, dass als Gott dann diese Last von ihm genommen hat, auch die Gemeinde so schnell gewachsen war. Das war die Grundlage von etwas ganz Wichtigem. Wir gehören zusammen in guten und in schlechten Zeiten. Fand ich fantastisch, ja? Schauen wir nochmal weiter. Familie heißt auch, dass wir auch auf die Verbindlichkeit achten. Von der ersten Gemeinde hieß es, sie gaben alles, geleitet durch den Heiligen Geist. Wir sehen das auch an der Geschichte von Ananias und Sapphira. Es wurde Ausgleich geschaffen. Ich möchte da nicht sagen, dass jetzt jeder faul sein darf oder sonst irgendetwas. Aber es gibt Phasen im Leben, da muss einfach auch mal der eine für den anderen einspringen. Und ich freue mich, dass ich in einer Gemeinde lebe, wo das passiert ist. Wo Geschwister gemerkt haben, oh, da hapert's jetzt. Meine Frau war in unseren 36 Ehejahren so geschätzt 4 Jahre im Krankenhaus. Das waren harte Zeiten. Da haben andere für Ausgleich gesorgt. Und da gab es dann plötzlich mal ein Essen, das vor der Tür stand. Oder sowas. Es ist doch nicht schlimm, wenn wir einander ausgleichen, von uns unserem Reichtum abgeben. Christel sagte, wir sind so reich, wir haben so viel, aber wir jammern immer auf höchstem Niveau. Ich glaube, weißt du, warum wir jammern? Weil wir nicht abgeben. In dem Moment, wo du nicht abgibst, kannst du nicht mehr in den Händen haben. Und dann kommen deine Sehnsüchte und Wünsche und du würdest gerne mehr haben, aber irgendwie passiert es nicht. Dann kommt der Neid auf den Nachbarn, der größere Hände hat und mehr halten kann. Gib doch mal ab. Dann kannst du Neues empfangen, Frisches empfangen, Interessantes empfangen. Und manchmal geben wir ab und kriegen Dinge, mit denen wir nie gerechnet haben. Ein guter Freund von mir, einige Zeit Jugendleiter bei uns in Tostedt, ist mit seiner Familie vor 8 Jahren nach Australien ausgewandert. Hat dort ein Café geleitet in der Stadt Perth. Und das war so ein Missionscafé. Er ist gelernter Koch und hat sich da voll reingegeben. Und über kurz oder lang hat dieses Café so einen guten Ruf gehabt, dass es 24 Stunden, 7 Tage die Woche aufhatte und immer voll war. Die Leute sind zum Teil 100 Kilometer gefahren, um dorthin zu kommen. Und es war Missionspunkt Nummer 1. Sie haben die Liebe Jesus so toll weitergegeben, es war fantastisch. Die Gemeinde hat es genossen, dass da jemand war, der sich so eingegeben hat. Aber die Gemeinde hat einen Fehler gemacht. Sie hat ihn allein gelassen. Das ist auch so. Da gibt's dann einige in der Familie, die die Ärmeln hochkrempeln und die anderen sagen, ah, wie schön, Hotel zu Hause. Das kann nicht sein. Das ist nicht Familie. In diesem Fall ist bei meinem Freund passiert, dass er einen Burnout gekriegt hat. Und dann musste anderen aus der Gemeinde dieses Café weiterführen. Da aber keiner sich bereit erklärt hat, als ein guter Anleiter da war, da reinzugehen, haben sie sehr schnell versagt und im Endeffekt wurde das ganze Café verkauft und ist heute kein Missionscafé mehr, sondern immer noch ein sehr berühmtes, aber ganz säkulares Café. In der Aufarbeitung seines Burnouts hat Gott ihn in eine Therapie gesteckt und er hat ganz plötzlich gemerkt, dass er malen kann. Als Koch hat er nie vorher drüber nachgedacht, malen zu können. Und er hat sich getraut, einige seiner Bilder mal auszustellen und hat sich gewundert, die wurden gekauft. Daraus hat sich entwickelt, dass er heute eine Galerie leitet, dass er nicht nur seine Bilder verkauft, sondern Bilder vieler, auch bekannter und auch namhafter Künstler und durch diese Galerien, durch sein Malen Zugang gekriegt hat zu der High Society und heute in den höchsten Häusern ein- und ausgeht und dort das Evangelium verkündet. So sehen wir, wie Gott liebt. Da hat die Gemeinschaft einen Fehler gemacht, jemand allein gelassen. War nicht gut. Und Gott sagt, aber ich mach auch aus Fehlern etwas Gutes. Und ich weiß nicht, wie viel Fehler ich in meinem Leben gemacht habe. Ich glaube, ich kann sie nicht mehr zählen. Und wenn du ehrlich bist, dann hast auch du den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber dafür ist Familie da, dass wir einander hinterher auffangen. Vielleicht muss das eine oder andere verändert werden, wie dieses Kaffee, das verkauft werden muss, okay? Aber Gott führt etwas Neues ran. Wir dürfen offen sein für Begabungen, die in unserer vielfältigen Familienlandschaft Gott heranreifen wächst. Und nicht aufeinander böse sein, du kannst aber nicht mehr. Sondern sagen, lass uns schauen, lass uns entdecken, was will Gott jetzt in dieser Situation aus deinem Leben sprießen lassen. Geh doch mal im Frühling durch den Wald. Was siehst du, dass aus Alpenholz immer wieder neue Triebe kommen? Halleluja. So kann Gemeinde uns auffangen. Und so kann auch Gemeinde leben als lebendiger Organismus. Wenn ich auf die Uhr schaue, merke ich, dass ich mit meinen Aufzeichnungen nicht zu Ende komme, sonst überziehen wir gewaltig. Also lasst mich mal ganz kurz schauen, was ich jetzt noch auf die Seite legen kann. Ja, eins, denke ich, ist noch wichtig. Das Bild, das wir nach außen geben, soll Gott gewirkt sein. Und die Bibel spricht ganz klar, wenn wir untereinander etwas haben, dass wir keinen Rechtsstreit führen sollen. Wir sollen gemeinsam vor Gott gehen und gemeinsam das ausräumen. Weil Gott möchte, dass seine Gerechtigkeit über uns strahlt und nicht eine irdische Gerechtigkeit. Dann lass dir doch lieber mal Unrecht tun. Ich sag dir eins, Gottes Gerechtigkeit wird dir auch dein Recht verschaffen. Wie? Wann? Er weiß es in seiner Gerechtigkeit. Er ist ein weiser Schiedsrichter. Generell ist es nicht gut, wenn wir streiten. Aber es liegt halt auch so in uns drinnen, dass wir Recht haben wollen. Ich würde mich freuen, wenn Gott uns da erzieht, wenn wir weniger Ich, mehr Er in uns haben. Weil dann pochst du nicht so auf dein Recht. Dann weißt du, das ist in guter Hand. Aber manchmal haben wir noch nicht wenig Ich, mehr Er. Manchmal sind wir da noch auf dem Weg hin. Und von daher sind wir Menschen und neigen auch vielleicht mal, unsere Sachen durchsetzen zu wollen, statt sie ihm zu überlassen. Aber Gemeinde hat sich ausgezeichnet auch immer darin, dass sie Dinge Gott überlassen hat. Was aber nicht heißt, dass Gemeinde nicht auch Verbindlichkeit und nicht auch Rechenschaft einfordern darf. Meine Frau kann von mir Rechenschaft einfordern, wenn sie mich mit anderen Frauen sieht, oder? Aber hallo, natürlich, hundertprozentig. Es ist so. Ein Petrus musste sich vor der Gemeinde rechtfertigen, warum er in das Haus der Heiden gegangen ist. Die Rechtfertigung war dann zugunsten von Petrus. Ist okay. Ja. Ich erinnere mich, wir hatten einen Gastredner, einen österreichischen Missionar, einen farbigen. Und dem hat es Gott aufs Herz gelegt, wirklich die Prostituierten zu erreichen. Und als er angefangen hat, in die entsprechenden Viertel zu gehen, da war das erklärungsbedürftig zu Hause. Er musste sich rechtfertigen. Und hinterher hat sich eine Arbeit entwickelt, die er gemeinsam mit seiner Frau trägt. Ein guter Bekannter von mir, Missionar in Marseille, dem geht es ähnlich. Gott hat sie ins Rotlichtviertel hineingeführt. Nicht immer leicht als Familie. Aber Familie ist nicht immer leicht. Aber dieses Einandertragen, dieses Verstehen und das dann Unterstützen, auch in einem Dienst, in den Gott uns hineinführt, das ist das Schöne an Familie. Das ist das Schöne an Gemeinde. Ich fasse in ein paar wenigen Punkten zusammen, wie Familie funktionieren kann. Brennende Liebe, persönliche Hingabe, sich selbst als lebendigen Baustein eingeben, gehorsam sein, Offenheit gegenüber anderen, Offenheit gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes, Bekennen von Sünden, wahrhaftiger Umgang miteinander, Aussprechen von Enttäuschung, klare geistliche Priorität im eigenen Leben und zu guter Letzt
immer
noch der Wunsch nach Veränderung. Amen.